NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Witt. Schön, dass Sie auch Lust haben auf Kultur heute. In der kommenden Stunde zeigen wir wieder, wie bunt und vielfältig das kulturelle Leben in Niedersachsen ist. Wir schauen nach Osnabrück. Da wird am Donnerstag die Ausstellung The Wall eröffnet. Die Fotografin Annette van der Voort hat 3 Jahre lang alte, verrottende Bunker und Geschützstände an Stränden und Küsten fotografiert. In Verden wird gerade ein Film über die erste deutsche Juristin gedreht und in Uelzen begeistern angehende Musiklehrerinnen und Lehrer Schulkinder für klassische Musik. Und wo wir gerade über klassische Musik sprechen, wir verlosen außerdem Karten für das Classic Open Air in Hannover. All das und mehr in der kommenden Stunde hier im Kulturspiegel. Millionen Tonnen Beton, 1 Million Tonnen Stahl. Der Größenwahn der Nationalsozialisten zeigt sich auch schon an diesen Zahlen. Denn so viel Material wurde verbaut, um Europa in eine Festung zu verwandeln. Von Nordnorwegen bis nach Südfrankreich entstanden an Küsten und Stränden rund 12.000 Bunker und Geschützstände, der sogenannte Atlantikwall. Annette van der Voort hat sie fotografiert. 3 Jahre lang war sie dafür unterwegs. In einer Ausstellung im Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum in Osnabrück zeigt sie ab Donnerstag eine Auswahl dieser Arbeiten. Bunker, die immer mehr in Wäldern und Dünen verrotten oder langsam ins Meer kippen. Thorsten Pawlak berichtet.
Es war reine Ressourcenverschwendung. Denn genützt haben die Bunker und Geschützstände nichts oder nur sehr wenig. Sie konnten die Alliierten nicht aufhalten, höchstens den Einmarsch etwas verzögern.
Und das war ein wahnsinniges System und eine logistische, muss man wirklich sagen, Hochleistung. Das innerhalb von 2 Jahren so zu bauen, weil die Deutschen wussten nicht, oder sie wussten, es wird irgendwann, werden die Alliierten kommen, entweder über Wasser oder mit Flugzeugen, aber sie wussten nicht wo.
Die Fotografin Annette van der Voort hat sich lang und intensiv mit dem Atlantikwall beschäftigt. Die Alliierten, sagt sie, waren sehr gut über die Bunkeranlagen informiert.
Es gab zum Beispiel Lazarettbunker, die natürlich relativ groß sind. Es gab aber auch, verstärkte Pissoirs. Sanitärbunker, die ganz dicke Wände haben, aber es gab natürlich Mannschaftsbunker, wo man geschlafen hat, wo die Soldaten geschlafen haben. Es gab viele direkt an der Küste Radarbunker oder Aussichtsbunker, ich habe dann immer gedacht, die armen Soldaten, die da 8 Stunden oder 10 Stunden oder länger sitzen müssen und immer den Horizont gucken müssen.
Und es gab, so nutzlos die Bunker letztendlich waren, zigtausende alliierte Soldaten, die bei der Befreiung Europas durch Gewehrschüsse und Granaten ums Leben kamen. Heute erinnern diese taumelnden Riesen, wie Annette van der Voort sie nennt, an die Gräuel des Zweiten Weltkrieges.
In allen Ländern gibt es wieder unterschiedliche Bunker und Bunkerformen und andere Landschaften. Und die Landschaft war mir auch sehr wichtig, so ein bisschen von der Landschaft mit aufzunehmen, damit man an den Bildern sehen kann, dass es Gebilde sind, also Monstren im Grunde, die in diese Landschaft gar nicht, die gehören da gar nicht hin.
Die 12.000 Bunker und Geschützstände sollten Europa zu einer Festung machen. Doch schon 1943 meinte Feldmarschall Rommel, das alles sei ein großer Bluff. Auch in Deutschland gab es solche Bunker, auf den ostfriesischen Inseln wie Borkum und Norderney. Die Alliierten haben diese Anlagen sofort nach dem Krieg zerstört.
Auf den ostfriesischen Inseln gibt es noch eine ganze Menge, eine ganze Menge ist vielleicht übertrieben, aber da gibt es noch Reste, die man allerdings mit der Lupe suchen muss. Also es war nicht so einfach, die Reste zu finden.
Zu erinnern ist auch daran, wer diese Bunker gebaut hat.
Mit Einsatz von örtlichen Bauunternehmen, die auch in den besetzten Ländern gut daran verdient haben. Und die Arbeiter waren meistens keine Soldaten, sondern Kriegsgefangene oder sogar KZ-Gefangene.
Von den taumelnden Riesen geht eine eigentümliche Faszination aus. Einige erinnern an antike Tempel, altgermanische Thingstätten oder sogar an Bauhausvillen. Sven Jürgensen, Leiter des Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrums.
Heute sind es eher so Schattenspender oder man sieht Kinder auf diesen Gebäuden herumspielen, aber sie sind in einer Art und Weise gebaut worden, dass es fast nicht möglich ist, sie zu zerstören. Also sind sie zum Teil aus dem Lot geraten, eben versinken auch zum Teil in den Sandstränden in Frankreich oder an der dänischen Küste. Und wir gucken sie heute, 80 Jahre später, nach der Landung der Alliierten in der Normandie auf den Fotos an. In einer neuen Kriegssituation, bekanntlich, ist in Europa wieder Krieg.
Die Ausstellung The Wall wird am Donnerstag im Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum in Osnabrück eröffnet und läuft dann bis zum 27. Oktober. Das Buch The Wall ist im Distanzverlag in Berlin erschienen und enthält 156 Farbfotografien. Der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Sie war die erste Juristin Deutschlands, Anita Augsburg aus Verden. Wirklich bekannt ist sie trotzdem nicht. Doch das soll sich jetzt ändern. In Verden wird deshalb gerade ein Film gedreht. Mir nach, Anita Augsburg in Verden heißt er und richtet sich vor allem an junge Menschen. Der Film will die historische Figur in die Gegenwart holen. Maren Mommsen war bei den Dreharbeiten in der Stadt dabei.
Szene 11, Take 1.
Und bitte.
Es ist nur eine kleine Szene, die gerade im Karl-Nerger-Gang in der Fußgängerzone von Verden gedreht wird. Anita Augsburg geht zusammen mit einer jungen Frau in Jeans durch die Altstadt. Ihnen kommt händchenhaltend ein Frauenpaar entgegen. Anita Augsburg in historischer Kleidung und mit schwarzem Hut stutzt kurz und blickt den beiden nach. Ist das schon gut genug? Regisseur Hans König hält die Schauspielerinnen an.
Sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie der Blick war am Ende. Also der war jetzt ein bisschen für mich indifferent. Also mit was hast du geguckt zu ihr? Mit welchem?
Ganz zum Schluss.
Ja. Hast du sie überhaupt gesehen oder nur angedeutet zu gucken?
Ach, du meinst jetzt bei Anita? Hm. Habe ich nur angedeutet.
Das war unentschlossen. Also entweder du siehst sie oder du guckst nicht. Das war jetzt gerade so zwischendrin.
Die Szene wird nochmal wiederholt mit eindeutigerem Blick. Zwei Frauen Hand in Hand, das wäre in Anita Augsburgs Zeit zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts unvorstellbar gewesen. Damals hatten Frauen überhaupt kein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben. Unter anderem für ein solches Recht auf Gleichberechtigung hatte Anita Augsburg ihr Leben lang gekämpft. Gerade jungen Menschen diesen Wandel deutlich zu machen, ist das Ziel des Kurzfilms, der gerade in Verden gedreht wird, betont Gleichstellungsbeauftragte Katrin Peckham.
Es geht darum, dass wir eben diese historische Frauenrechtlerin ins heutige Verden holen wollen. Einerseits, um zu zeigen einfach, wie die Unterschiede auch sind, also was auch schon erreicht wurde in Sachen Gleichstellung. Und andererseits, um eben auch junge Menschen diese Inspiration Anita Augsburg näher zu bringen.
Bei der jungen Schauspielerin Anneke Müller, die die moderne Alina spielt, ist ihr das auf jeden Fall schon gelungen. Sie ist schwer beeindruckt von Anita Augsburg.
Der Lebenslauf ist ja so beeindruckend, es macht richtig Spaß, da so in diesem Sinne irgendwie mehr drüber zu lernen und auch eben irgendwie im Sinne des Feminismus dann ja irgendwie auch da einspringen zu können und so eine ja gewisse Freundschaft auch zu so einer historischen Person irgendwie schaffen zu können, dass man auch das Gefühl hat, dass das Werk, was Anita Augsburg irgendwie geschaffen hat, viel nahbarer wird für mich jetzt persönlich und hoffentlich dann ja auch für die, die den Film gucken. Und ja, also es macht richtig Spaß.
Der Kurzfilm über die erste deutsche Juristin, die Verdenerin Anita Augsburg, feiert nach Abschluss der Dreharbeiten Premiere im Kino in Verden am 15. September. Danach soll er vor allem in Schulen gezeigt werden, aber auch im Internet abrufbar sein.
Seit Jahren werden an deutschen Schulen Musiklehrerinnen und Lehrer händeringend gesucht. Aber nur wer sich für Musik begeistert, studiert das Fach und unterrichtet es dann später vielleicht auch mal. So sieht es auch das Norddeutsche Schulmusikstudierendenorchester, kurz NSMO. Deshalb haben angehende Musiklehrer eine Schulklasse in Uelzen besucht. Agnes Bürich war dabei.
Ein heller Musikraum unterm Dach des Lessing-Gymnasiums. Die Studentinnen Charlotte Meyer und Sonja Hesprich haben sich mit Geige und Cello vor die Klasse 9c gesetzt und spielen ein zentrales Motiv aus Jean Sibelius' Finlandia. Sonja, die an der Musikhochschule Hannover Musik auf Lehramt studiert, erklärt ihre Stimme.
Geige kann halt mehr als einen Ton gleichzeitig spielen und wir sind quasi die Begleitung, die ganze Zeit da ist beim Stück. Also wir haben eigentlich die ganze Zeit zu spielen und haben halt auch viele Stellen, wo wir die ganze Zeit mehrere Akkordtöne spielen. Wir sind eigentlich für das Fundament so ein bisschen da.
Das Wissensfundament legen die Schüler mit einem Spiel zu Sibelius. Über mich, meine Interessen und zwei Wahrheiten und eine Lüge lauten Überschriften auf virtuellen Karten, die die Schüler auf ihren Tablets aufgerufen und ausgefüllt haben. Dann muss der Rest der Klasse abstimmen, was wahr und was gelogen ist. Mohammed präsentiert einige Antworten seiner Gruppe.
Seine Interessen waren Violine und Klavier zu spielen, die Musik an sich und die Literatur. Und er hat zwei Sprachen gesprochen, einmal Schwedisch und Finnisch.
Das Konzept für die Stunde hat Studentin Franziska Gottwald aus Lübeck mitentwickelt. Um die Schüler für die Musik zu begeistern, ist sie von dem ausgegangen, was sie selbst spannend fand. Die zentrale Melodie der Finlandia etwa, die als inoffizielle Hymne Finnlands gilt. Auch die damaligen politischen Verhältnisse spiegeln sich in der Musik.
Bei Finlandia so diese verschiedenen Themen, die so aufeinanderprallen, das fand ich super spannend, dass die so konträr sind auch einfach. Und dass der historische Hintergrund nämlich, dass Finnland unter russischer Herrschaft war und es Bestrebungen gab, dass Finnland wieder eigenständig wird, dass das ja was ist, was uns in der Weltpolitik heute nach wie vor aktuell begegnet.
Was gehört für euch dazu, dass ein Lied eine Hymne ist? Was braucht es?
Dass sie eine Bedeutung hat für etwas Spezielles.
Genau. Was gehört für euch noch dazu?
Ich hätte auch gesagt, dass es meistens so ist, dass mehrere Menschen da zusammen sind und an irgendwas glauben, an irgendwie die Gemeinschaft zusammen.
Sowohl beim HSV als auch bei Jean Sibelius Finlandia gibt es so etwas, eine Hymne, fasst Musikstudent Gregor Früh die Antworten der Schüler zusammen. Und er freut sich, dass er in dieser Stunde einmal keine didaktischen Begründungen fürs Studium verfassen muss, sondern sich vom Unterrichtsfluss treiben lassen kann.
Man hat ja im Prinzip, wenn man die Klasse nicht kennt, vorher keine Chance rauszufinden, wie wird es wirklich? Wird mein Konzept aufgehen? Werden die Fragen, die ich stelle, die Schülerinnen überfordern oder vielleicht sogar unterfordern? Oder muss ich spontan nachjustieren? Und das hat man heute gesehen, dass immer beides nötig ist, ein gutes Konzept zu haben, sich daran sozusagen entlang zu hangeln und auch immer wieder spontan zu sein und zu gucken, wo gebe ich vielleicht noch was rein, was gar nicht so geplant war.
Im Lessing-Gymnasium in Uelzen scheint das Konzept der Studierenden des Norddeutschen Schulmusikstudierendenorchesters aufzugehen. Zum Spiel der Streicherinnen singen sie am Ende gemeinsam die Hymne aus der Finlandia. Ein kleiner Funke, der Musik ist übergesprungen.
Ich finde es immer sehr interessant, wenn man dann auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann und man erfährt halt, was dahinter steckt.
Ich fand es auch sehr interessant, weil das auch sehr interaktiv war.
Ich fand vor allem das mit der Nationalhymne sehr schön.
Wir haben ja schon, seit wir in die Schule gehen, Musikunterricht. Und da kommt man natürlich auch mit vielen Instrumenten in Berührung. Aber ich finde es dann interessant, so Leute zu sehen, die total begeistert dafür sind an ihrem eigenen Instrument und da halt sehr viel Zeit für aufwenden, um dann zum Beispiel irgendwann auch so ein Orchester zu spielen.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Gemütlich auf einer Picknickdecke lümmeln, essen, trinken und gleichzeitig klassische Musik hören, das passt nicht zusammen. Das passt richtig gut zusammen beim Classic Open Air in Hannover. Darüber spreche ich gleich mit dem Dirigenten Cornelius Meister. Außerdem verlosen wir Karten für die Operngala am Donnerstag, denn es gibt besondere Sitzplätze direkt vor der Bühne. Ich bin Martina Witt, schön, dass Sie mit dabei sind. Klassische Konzerte. Damit verbinden viele wahrscheinlich ehrwürdige Opern und Konzerthäuser, schicke Kleider, teure Eintrittskarten. Das Classic Open Air in Hannover zeigt aber seit Jahren, dass es auch anders geht. Wobei sie sich natürlich trotzdem schick machen können. Vor 10 Jahren wurde das Classic Open Air unter dem Motto Oper für alle ins Leben gerufen. Seitdem spielt die NDR Radiophilharmonie im Sommer vor dem neuen Rathaus im Maschpark. Seitdem singen namhafte Solistinnen und Solisten dort draußen auf der temporären Bühne. Und das Publikum, das sitzt auf Picknickdecken oder Campingstühlen im Park und kann das Spektakel auf Leinwänden verfolgen. Jetzt am Donnerstag und am Samstag findet die Operngala wieder statt. Und dirigiert wird sie wieder von Cornelius Meister. Schön, dass Sie hier sind.
Oh, ich freue mich sehr.
Sie waren im vergangenen Jahr ja auch schon mit dabei. Was ist für Sie das Besondere am Classic Open Air?
Ich glaube, diese einzigartige Atmosphäre kann man nur beschreiben, wenn man dort gewesen ist. Also die Vögel singen, es ist natürlich warm. es riecht gut, die Natur, eine einzigartige Stimmung.
Kriegen Sie davon überhaupt etwas mit, wenn Sie da am Pult stehen?
Ja, unbedingt. Also es sind ja Zehntausende, die in meinem Rücken den Maschpark bevölkern. Einige seit 10 Jahren jedes Jahr dabei. Von einigen weiß ich, die kommen schon um 15 oder 16 Uhr, um genau ihren Baum dann jedes Jahr wieder mit ihrer Picknickdecke zu besetzen. Davon bekommen wir alle sehr, sehr viel mit.
Was gibt es denn für Herausforderungen für das Orchester, aber vielleicht auch für Sie ist ja schon was anderes, als wenn man in so einem geschlossenen Raum in einem Opernsaal oder hier auch im großen Sendesaal spielt?
Ich muss übrigens in einer Sache Ihnen widersprechen, wenn ich sagen darf. Sie haben vorhin gesagt, teure Eintrittskarten. Das ist ja günstig, also das ist ja gar nicht so heutzutage. Fast alle Veranstalter bieten ja in der billigsten Kategorie Karten an, die günstiger sind als eine Kinokarte heutzutage. Also man kann auch in geschlossenen Räumen für sehr wenig Geld tolle klassische Musik hören. Aber richtig, Donnerstag und Samstag ganz ohne Eintrittspreise. Nun die Herausforderung für uns, spielen ja ein ganz breites Repertoire von La Traviata über La Bohème, über Mozart, Don Giovanni. Und da von einem zum anderen von der Stimmung her hin und her zu hopsen, ja, das ist schon auch herausfordernd.
Und das Spielen draußen?
Ein Instrument lebt ja. Und ein Streichinstrument hat Holz, das eine Geschichte von mehreren hundert Jahren hat. Und das sind in gewisser Hinsicht irgendwie Lebewesen auch. Und diese Persönlichkeiten, also ein Cello oder eine Oboe, ja, für die fühlt es sich auch anders an, ob man draußen oder drin ist. Und wenn dann die abends die Temperatur sich ändert oder die Luftfeuchtigkeit sich ändert, dann ändert sich natürlich auch irgendwie die Stimmungslage meines Instruments. Aber das ist ja das Schöne. Deswegen machen wir ja Live-Musik. Also wer das nicht sucht, der wird mit Musik aus der Konserve zufrieden sein, die auch toll sein kann. Aber wir freuen uns eben wirklich über diesen Live-Moment.
Sie haben ja gerade schon ein bisschen was zum Programm erzählt. Was wird das Publikum denn erwarten?
Wir beginnen mit Mozart, Don Giovanni und wandern dann ja, Richtung Italien, Verdi, Puccini, darf vielleicht auch schon eine Zugabe verraten, Nessun Dorma aus Turandot werden wir auch spielen. Drei herausragende Soli, Pretty Yendi, Sopranistin Kang Wang Tenor und Sir Simon Kindleyside als Bariton, der zum Beispiel auch diesen köstlichen Falstaff-Monolog zum Besten geben wird, wo er über die Ehre spricht. Und die Ehre, was kann denn die Ehre schon? Naja, wenn ich eine gebrochene Haxe habe, kann sie mir nicht helfen. Wenn ich einen gebrochenen Finger habe, kann sie mir auch nicht helfen. Sie ist ja kein Chirurg. Also es wird auch lustig.
Für wen ist das was?
Wie heißt es doch so schön bei den Gesellschaftsspielen von 1 bis 99 Jahren? Ich würde sogar erweitern von 0 bis 110. Also ich glaube, es ist wirklich für Opernkennerinnen und Kenner, aber auch für komplette Neulinge gleichermaßen der perfekte Abend, um einfach sich wieder anregen zu lassen durch die herausragend schöne Welt der Oper.
Also ich brauche keine Vorkenntnisse in dem Bereich.
Nein, im Gegenteil. Also dieser Moment, da zu sein, wird, da bin ich mir sicher, für alle, die zum ersten Mal Traviata hören, bis zum Lebensende in Erinnerung bleiben.
Dann sind wir alle sehr gespannt. Vielen Dank, Cornelius Meister. Er dirigiert Orchester und Solisten beim diesjährigen Classic Open Air in Hannover am Donnerstag, den 22. August und am Samstag, 24. August. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Sie im Park sitzen, picknicken und Musik hören können. Aber es gibt auch ein paar Sitzplätze direkt vor der Bühne. Die Karten dafür gibt es nicht zu kaufen, aber wir verlosen 5-mal 2 Karten für eben diese Sitzplätze vor der Bühne und zwar für das Konzert jetzt am Donnerstag, den 22. August. Und die Verlosung, die finden Sie ganz einfach bei uns im Internet auf ndr.de/ndr1-niedersachsen. Das Bild ist, was es tut. Diese klare Feststellung ist zugleich der Titel der neuen Fotoausstellung im Sprengel-Museum Hannover. Denn Bilder machen etwas mit uns. Aber was? Mit 90 Werken von zeitgenössischen Fotografinnen und Fotografen will das Museum anregen, genau darüber nachzudenken. Zu sehen sind Videos, Installationen und klassische Fotos. Agnes Bührig stellt die Ausstellung vor, die ab morgen in Hannover zu sehen ist.
Nein,
Dieser Ton kommt nicht aus einem normalen Lautsprecher. Er kommt aus dem Bauch einer altmodischen Standuhr, die um 5:05 stehen geblieben ist. Dazu hat Raffaela Vogel aus kopfstehenden Laternen einen Raum erschaffen, in dem in der Mitte ein Skelett kreist. Gegenüber ein Barbie-Puppenflugzeug. Und wie lässt sich das alles ordnen und verstehen? Per Audiodatei, aufzurufen im Internet, gibt die Künstlerin Hinweise. Stichwort Erschaffung des Raumes durch Atome.
Die alten Philosophen glaubten schon, dass alles aus Elementen besteht. Sie erfanden Wasser, Luft, Feuer und Erde. Aber jene nahm Urstoffe an, die man weder sehen noch berühren kann. So winzig sind sie.
Es ist an jedem Einzelnen, sich hier ein eigenes Bild zu machen, durch eigenes Tun. Das hat einst die ostdeutsche Lyrikerin Elke Erb mit der Zeile »Das Gedicht ist, was es tut« für das gereimte Wort angeregt. Die Ausstellung überträgt dies auf Bilder, sagt Kuratorin Inka Schube. Was also können Bilder tun, wozu anregen?
Das Bild entsteht eigentlich erst im Moment des Betrachtens. Vorher kann es gar nicht sein, ist gar nicht da. Ich bin diejenige, derjenige, die das Bild macht in meiner Wahrnehmung. Künstler können sich Mühe geben, wie sie wollen. Wenn dann jemand da ist, der das Bild anschaut, dann sind sie auf verlorenem Posten. Und diese Karte zurückzuspielen und zu sagen, sie sind das Besucherinnen, Besucher dieser Ausstellung, die das Bild jetzt machen, nehmen sie es an.
Es sind ganz unterschiedliche Fotoarbeiten, die in den letzten 6 Jahren für die Sammlung des Sprengel-Museums angekauft wurden. Der kanadische Künstler Rodney Graham schmeißt in einem Video aus den 1960er Jahren mit Kartoffeln auf einen Gong und nähert sich so ironisch der Fluxuskunst. Annette Kelm hat Buchtitel von Ringelnatz Kinderverwirrbuch und Tucholskys Lerne lachen ohne zu weinen von 1931 fotografiert. Ein dokumentarischer Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus, sagt Sprengel-Direktor Reinhard Spieler.
Das sind eben verbotene, verbrannte Bücher, die sie nochmal in die Präsenz holt durch ganz strenge Aufnahmen mit einer bestimmten Beleuchtung, die sehr objekthaft zur Geltung kommen lässt. Und da sehen wir uns natürlich als Museum des 20. und 21. Jahrhunderts schon auch ganz stark in der Verpflichtung, unsere spezielle Geschichte auch in der Kunst zu reflektieren, wachzuhalten.
Poetisch und wunderbar vielschichtig wirken da die Schwarz-Weiß-Fotos von Dörte Eisfeld, bis 2016 Professorin an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig. Schneeball heißt ihre Serie aus den 1980ern. Auf einer Hand liegend wird die eisige Kugel dem Betrachter entgegengestreckt. Mal ist sie fast grafisch eingerahmt als Bild im Foto, dann wieder wirft der eisige Körper einen Schatten wie ein Meteorit. Dörte Eisfeld spiele hier auch mit dem Wort All, das im Wort Schneeball enthalten ist, sagt Inka Schube.
Ein Foto von einem schnell schmelzenden Eisball sozusagen kann gleichzeitig die ganze Welt bedeuten oder das All bedeuten. Also es macht es auch wieder ganz auf und ganz weit. Und sich das immer wieder vorzustellen auch, dass jeder dieser künstlerischen Arbeiten in der Ausstellung eigentlich auch eine eigene Welt, ein eigenes kleines All für sich abbilden.
Das alles zu entdecken ist spannend. Die Herausforderung besteht jedoch darin, sich einzulassen auf das, was da etwas mit einem tun soll. Dafür steht nur wenig Text zur Verfügung, stattdessen gibt es Audiodateien. Zu hören sind Künstler wie Dörte Eisfeld.
Die Fotografie berührt das Universum. Die Fotografie materialisiert das Denken. Fotos sind wie Wale, die ganze Inseln tragen können.
Das Bild ist, was es tut, ab morgen im Sprengel-Museum Hannover. Die Schau läuft dann bis zum 17. November. Das dreitägige Open-Air-Festival in Woodstock ist zur Legende geworden. Im Sommer 1969 strömten Hunderttausende Menschen auf eine Farm im US-Bundesstaat New York. 32 Bands und Solomusiker traten auf, darunter Jimi Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin und The Who. Unzählige Menschen blieben im Stau stecken, organisatorische Probleme sorgten für Chaos, dazu Starkregen und Schlamm. Mittendrin war damals auch ein Teenager, der seiner Mutter erzählt hat, er gehe da gerade mal mit Kumpels irgendwo zelten. Mittlerweile ist Bob Schippy Ende 60 und lebt im Landkreis Schaumburg. An Woodstock erinnert er sich immer noch gern. Uli Kniep hat ihn getroffen.
Als die bis dahin noch vollkommen unbekannte mexikanische Band um Gitarrist Carlos Santana am 16. August 1969 in Woodstock auftrat, kam der junge Bob Shippey aus Freeport, Illinois, auf dem Festgelände an. Mit seinem Klassenkameraden Bobby und dessen Bruder Duane war er rund 1600 Kilometer in einem VW-Bus angereist, ohne Wissen seiner alleinerziehenden Mutter.
Nee, weil meine Mutter hat gearbeitet und ich war ein bisschen freigestellt für die paar Tage. Ich hatte gesagt, wir gehen zelten.
Allerdings verschwieg Bob, wo er campieren würde. Und als die drei 20 Stunden später auf Jaskers Farm ankamen, war die Party bereits voll im Gange.
Santana hat gerade gespielt, wenn wir sind reingekommen. Das war frühnachmittags an die 16. Und das war so geil.
Doch schon wenige Stunden später änderte sich das Wetter, Sturm kam auf und Starkregen prasselte nieder auf die 400.000 Hippies.
Die nächste Nacht von 16. auf 17. hat das richtig gestürmt und wir sind einfach in den Wald gegangen, weil da waren Leute, das haben eine Plane oder sowas. Und ja, und dann hast du irgendwo da runtergekuschelt. Der nächste Tag war richtig geil. Meine 14. Geburtstag, das war Schlammrutschen angesagt.
Good morning. What we have in mind is breakfast in bed for 400.000.
Am nächsten Morgen hellte sich die Stimmung wieder auf, auch wenn die Versorgung mit Lebensmitteln Probleme bereitete. Drogen schien es reichlich zu geben, aber mit gerade 14 Jahren nahm Bob kaum wahr, was um ihn herum geschah.
Nein, von Kiffen haben wir gewusst und sowas, aber von anderen Drogen haben wir nicht, keine Erfahrung gehabt. Eigentlich waren wir sehr unbedarft.
Auch vom Protest gegen den Vietnamkrieg bekam der gerade 14-Jährige noch nichts mit und drei Jahre später folgte er dem Ruf von Uncle Sam und landete eben dort, in Vietnam. 20 Jahre war Bob beim Militär, blieb anschließend in Deutschland hängen und arbeitet als freischaffender Künstler mit Baumwurzeln. Von Zeit zu Zeit denkt er an das Woodstock Festival zurück, ohne es zu verklären.
Das war ein unbequemer Konzert, weil du warst kalt. Das hat nicht überall Essen oder Trinken gegeben. Das war sehr anstrengend, aber mit 14 steckt man das weg.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von unserem Kulturspiegel. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein bisschen Lust machen auf Kunst und Kultur in und aus Niedersachsen. Bei NDR 1 Niedersachsen geht es jetzt weiter mit Traumhaft. Ich bin Martina Witt. Machen Sie sich noch einen schönen Abend.